Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Persönlich. Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen.
Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Persönlich aus Einsiedeln, heute aus dem Museum Fram. Meine Gäste heute sind Detta Kählin, oder wie man zu Einsiedeln, glaube ich, richtig sagt, Käli, Kunsthistorikerin und Leiterin vom Museum im Haus Fram, wo wir eben heute hier zu Gast sind. Und der Bruder Gerold Zenoni, Benediktinermönch im Kloster Einsiedeln, nur ein paar Schritte entfernt von hier. Ganz herzlich willkommen im Persönlich. Bruder Gerold, es ist der 27. Dezember heute, ein Sonntag. Sonntag nach Festtag, nach dem Weihnachtstag, nach einer ganz speziellen Zeit im Kloster, nämlich, kann ich mir vorstellen. Und dass Sie da sind, ist, glaube ich, gar nicht so selbstverständlich. An einem Sonntagvormittag von 10 bis 11 könnte ich mir noch vorstellen, dass ein Benediktinermönch mit speziellen Aufgaben im Kloster und in der Kirche betraut ist. Was hätten Sie gemacht oder was haben Sie schon gemacht heute Morgen im Kloster?
Ich habe heute Kapelldienst im Kloster. Das ist ein Dienst in der Gnadenkapelle im Zentrum der Wallfahrt von Einsiedeln. Dort habe ich ministriert, bereits bei zwei Messen, am Viertel ab 6 und am 8. Jetzt sind meine Mitbrüder im Hochamt, wo am Hochaltar zelebriert wird. Und tatsächlich hat man mir schon einen leisen Vorwurf gemacht, die Anführungszeichen, dass ich jetzt da nicht in der Kirche sei, sondern dass ich in die Sendung komme. Aber ich denke, andererseits ist es auch schön, wenn ein Klostermann darf in den Medien präsent sein.
Natürlich, darum freut es mich, dass Sie da sind. Haben Sie jetzt so quasi die Spenz bekommen vom Abt oder vom Dekan, dass Sie haben dürfen kommen?
Ich habe meinen Vorgesetzten müssen fragen, ob ich die Einladung vom Schweizer Radio darf annehmen, aber ohne Problem die Erlaubnis überkommen, in die Sendung zu kommen. Das freut mich selber auch sehr.
Schön, dass Danke. Sie da sind. Detta Kählin hat gesagt, eben jetzt Festtage liegen gerade hinter uns, der Sonntag nachher. Sind Sie über die Festtage tatsächlich im Kloster mal gewesen, in der Kirche?
Ja, selbstverständlich.
Wann?
Ich bin mit meiner Tante und meinem Mann am Weihnachtssonntag sind wir im Gottesdienst gewesen, selbstverständlich. Ja.
Nehmen Sie uns doch ein bisschen mit, kurz so in die Stimmung, in dem Moment, wenn man am Weihnachtstag in den Gottesdienst geht. Was passiert da?
Zuerst mal sind Christbäume. Das ist wie die Heime. Die schönen, grossen Christbäume. Es sind die Lichter. Es sind die vielen, 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 vielen Leute. Die Kirche war also wirklich proppenvoll gewesen. Und dann ist einfach das ganze Ritual. Das ist etwas, ja, ich nehme es jetzt einfach vielleicht vorweg. Ich nehme auch die Frage, Kunde mal. Das ist etwas, was mich am Katholizismus absolut fasziniert. Es ist sinnlich. Es ist ein, nicht nur, es läuft nicht nur über den Geist, es läuft nicht über den Intellekt, sondern es ist die Schönheit vom Raum, es ist der Duft vom Weihrauch, es ist der Gesang von der Mönch, vom Stiftschor, von der Musik, der Pater Theo, der auf der Orgel irgendetwas rumfantasiert. Der Komplex, das Gesamtkunstwerk, wo dann sehr tief kann gehen und wo in jedem Moment sehr berührend ist.
Ein ganz spezieller Moment natürlich. Jetzt könnte man sagen, Bruder Gerold, Sie kommen praktisch jeden Tag in Genuss von einem so einem sinnlichen Erlebnis, wie Frau Kählin sagt. Trifft einem das jedes Mal noch so fest oder gehört das dann bis zu einem gewissen Punkt einmal zur Routine, dass man sagt, ja, das ist jetzt einfach, das gehört zu meinem Leben?
Ja, wir haben ja vorher schon über das Wort Routine ein bisschen geredet im Vorgespräch. Ja, es geht schon hier und da in die Routinen rein, aber andererseits gibt es dann wieder Momente, die sich rausheben, wo man das, was Frau Kählin so wunderbar beschrieben hat, ich hätte es nicht besser machen können, besonders intensiv erlebt. Das gibt es auch wieder, ja.
Was sind so Momente, die Sie speziell berühren? Jetzt zum Beispiel auch an der Weihnacht, oder gibt es noch andere Momente, Gottesdienst, wo Ihnen ganz besonders nachgehen, wo etwas passiert bei Ihnen?
Bei mir sind es eher die leislichen Momente, wo ich vielleicht in der Gnadenkapelle, wenn es ruhig ist, ganz ein intensives Erlebnis von Geborgenheit habe, also, oder das Gefühl habe, es ist alles in der Ordnung, es kommt alles gut. Das habe ich schon erleben und das ist etwas, wo meinem Leben neu Halt gibt.
Vielleicht müssen wir die Gnadenkapelle schon noch mal ein bisschen mehr verbildlichen, vor allem die, die vielleicht daheim zuhören, die noch nie da gewesen sind, zu einsiedeln. Das ist ein ganz spezieller Ort. Das ist, Sie haben gesagt, so das Herz quasi auch vom Kloster. Die schwarze Mutter Gottes, die schwarze Maria, die dort ist, wo Sie ja noch eine spezielle Aufgabe haben. Wie würden Sie die Gnadenkapelle in 2-3 Sätzen, wenn das überhaupt geht, beschreiben? Was passiert, wenn man dort anläuft, wie man die sieht?
Was der Name sagt, ein Ort der Gnade, ein besonders auszeichneter Ort, wo seit Jahrhunderten unzählige von Leuten anzieht, nicht nur katholische Leute, auch andere. Wir haben auch viele Tamilen zum Beispiel bei uns, die sich durch die Schwarzmutter Gottes natürlich besonders angesprochen fühlen. Ich kann mir vorstellen, dass mir das in einem fremden Land auch so ging, wenn jetzt dort, also in einem fremden Land, wo dunkelhäutige Menschen leben, wenn ich dort auf eine Statue, auf eine religiöse Statue würde stoßen, die weiss ist. Also das ist
eine Umkehrung.
Ja, ja. Eine Umkehrung, mhm. Ja.
Und die Mutter Gottes hat ja ganz spezielle Kleider an. Also es ist wechselnde, ganz reiche, verzierte Kleidung, die sie anhat. Und die wird gewechselt.
Ja, man hat auch schon können lesen, dass es die Freusung mit der kostbarsten Garderobe in Europa. Tatsächlich sind es 27 verschiedene Kleider. Es sind ganz alte Kleider. Das älteste ist von 1686. Das ist ein violettes Kleid. Das Kleid, das sie jetzt anhat, ist das Urnerkleid. Das ist von 1734. Die Statue selber ist aus dem Jahr 1465. Das Marienbild mit einem dunklen Gesicht. Vielleicht kann ich nur Geschichte erzählen, warum ja. Also das dunkel ist.
Das, ja, wird das ist nämlich interessant, oder? Woher? Da gibt es ja verschiedene Legenden. Ja, man sagt sich Dom oder Dom, warum ist sie tatsächlich so schwarz?
Also dunkel? Unsere offizielle Erklärung lautet so, dass man im Laufe der Jahrzehnte, Jahrhunderte immer wieder Kerzen abbrennt hat in dieser Gnadenkapelle. Man hat Weihrauch geschwenkt während der Gottesdienst. Und durch die Partikel, die da in die Luft gegangen sind, ist das Gesicht von der Mutter Gottes und vom Jesuskind immer dunkler geworden. Es hat einen Zeitpunkt gegeben, wo man das restauriert hat. Man hat es wieder weiss gemacht. Aber die Leute, Pilger, haben ihr Gnadenbild nicht mehr erkannt. Sie haben gesagt, das ist ja nicht mehr unsere Mutter Gottes, die ist jetzt wieder hell. Und dann hat man sich entschlossen, das Gesicht von der Mutter Gottes und vom Jesuskind schwarz anzumalen. Das ist unsere offizielle Erklärung. Es gibt andere. Übrigens ist ja das Gnadenbild von Einsiedlern auch nicht das einzige, das dunkel ist. Es gibt in der ganzen Welt.
Es gibt in der ganzen Welt
schwarze Madonnen. Ja. Eine andere Erklärung kann man so formulieren, dass schwarz für Erde steht und Erde steht für Leben. So dass man, also die Gottesgebärerin, man kann es auch vor dem Hintergrund sehen.
Also auf jeden Fall ein ganz altes Symbol, ein archaisches Symbol, je nachdem auch, wo einem tief berührt.
Ich denke, das
kann ich dir recht. Und Sie sind der, der die Kleider darf wechseln, nach einem ganz strengen Ritus. Also gibt es da einen Kalender, wo Sie haben, so, jetzt ist sie vor 2-3 Wochen, hat sie das eine Kleid an, und nachher wird das wieder gewechselt?
Es ist der liturgische Kalender, nach dem ich mich richten muss. Also das Kirchenjahr in der katholischen Kirche hat verschiedene Farben zugeordnet, verschiedene Zeiten, also zum Beispiel Fastenzeit hat violett, an der Pfingsten nimmt man die Rotfarbe, Weihnacht und Ostern ist weiss und im Turnus von 2 Jahren kommen die meisten Kleider irgendwann einmal dran.
Das passiert aber nicht, wenn Leute dort sind, also wird da die Kapelle ganz zugemacht. Ich nehme nicht an, dass man da zuschauen darf, wenn sie das machen.
Es ist nicht ein riesen Geheimnis, das man da daraus macht.
Wenn die entkleidet wird.
Also es gibt durchaus Leute, die mir am Abend, wenn ich nach der kompletten, der letzten Gebetszeit vom Tag, wenn ich die Arbeit mit meinem Mitbruder verrichte, als die zuschauen. Es gibt sogar Personen aus dem Dorf, die ein bisschen korrigierend eingreifen oder sagen, das ist, die Krone ist nicht ganz gerade oder so etwas. Da muss man ein bisschen, ja, ein Fingerspitzengefühl haben für das Publikum, dass man sich ja Mühe gibt, dass ja, der Säum zum Beispiel von der Mutter Gottes unten gerade ist. Ganz das klar, hat auch schon Reklamationen ausgelöst. Also ich offenbar nicht ganz im Lot
war. Aber die Wasserwoge haben Sie von da aus einmal nicht dabei.
Nein, ich sage es ist ja schliesslich Stoff, wo man da damit arbeitet. Und Stoff ist etwas, das lebt. Also,
ja. Also ein ganz wichtiges Einsiedlerzentrum. Dort nach Einlin. Sie sind gebürtige Einsiedlerin, haben einen grossen Teil von Ihrem Leben das Einsiedlern auch schon verbracht. Können Sie sich erinnern an den ersten Moment, wo Sie ins Kloster gegangen sind? Oder wo Sie die Gnadenkapelle gesehen haben zum ersten Mal?
Nein, an das kann man nicht erinnern. Ich kann mich aber erinnern, dass wir, als wir zur Kirche gegangen sind am Sonntag, hat mich als Kind zwei Sachen fasziniert. Erstens einmal das Gewölbe. Das ist heute noch etwas, wo ich auch am Sonntag jemanden aufschaue und mich einziehe in die ganzen Bilder. Und das andere war der Boden. Ich habe dann halt versucht, mit den Füßen irgendwie den Boden zu tüpfen. Als Fünfjähriges. Und das sind so die ersten Eindrücke. Und natürlich die unglaubliche Grösse von dem Raum.
Der ist wirklich riesig, ist gross. Sie haben aber auch eine Zeit in Zürich verbracht, ja. Weg von Einsiedeln. Wie war das für Sie, als Kind in Zürich zum Beispiel in die Schule zu gehen?
Da bin ich die katholisch gewesen. Das ist ein bisschen seltsam gewesen. Es sind alles protestantische Kinder gewesen, die anderen. Das heisst, ich, und dann hatte ich noch einen Schulkollegen, der Robert, der war Jude gewesen. Und der Jude und ich, der Katholik, die sind irgendwo nebeneinander so ein bisschen komisch an einem Eckchen gehockt worden. Und erschwerend ist dazu gekommen, dass ich noch halb Italienerin bin. Und nochmal erschwerend, meine Mutter war eine Akademikerin gewesen und das hat einfach alles nicht so recht gepasst. Und darum ist das, in Zürich ist das ein bisschen komisch gewesen. Daheim habe ich mich da oben gefühlt.
Und daheim sind Sie wie oft gewesen? Also
da oben,
ja.
Da oben, also im Elternhaus, wo wir jetzt leben, jedes Wochenende und jede Ferien. Außer im Sommer, da bin ich natürlich bei meiner Grossmutter in Italien gewesen.
Also dort sind Sie wieder an die Wurzeln zurückgekehrt, die Ihnen in Zürich das Leben ein bisschen schwer gemacht haben?
Ja, ich, also als Studentin, als Jugendliche habe ich es natürlich in Zürich wunderbar gefunden, da hat man einen Ausgang gehabt und so. Aber das Herz ist da gewesen, immer, ja.
Sie sind im Urlerland aufgewachsen, Bruder Gerold, und übrigens haben Sie beide, das ist noch lustig, Zenoni bei Ihren Nachnamen, Sie haben noch italienische Wurzeln, Vorfahren, da kommen wir sicher noch drauf. Was haben Sie für Erinnerungen ans Urnerland, also ans Leben vor dem Kloster?
Viel Feen. Das ist ja jetzt momentan wieder ein Thema.
Ja,
Alter, das hat man Alpo in den Nachrichten gehört, mit Spitzen werden hohe Temperaturen, das ist sicher. Und auch die schöne Landschaft, das ist also die Berge, wo wir auch eine gewisse Geborgenheit gegeben haben.
Das ist ja ein tiefes Tal und dann schroffe Felswände, die da offen gehen, aber man fühlt sich daheim, wie es doch eben etwas ganz Spezielles, etwas Ruhiges vielleicht auch hat.
Ja, ich finde, das ist nicht so extrem ruhig. Also es hat auch einen lieblicheren Abschnitt in dieser Geografie. Das fügt sich bei mir im Kopf zusammen.
Noch schnell zum Namen Zenoni und Gurtnellen. Sie sind, glaube ich, gebürtiger Gurtneller, ist das richtig?
Jawohl, das ist richtig.
Ihre Vorfahren sind von Italien gekommen in Verbindung mit dem Bahnbau. Wann war das?
Ich weiss aus Erzählungen von meinem Vater, dass meine Vorfahren aus der Provinz di Novara in Italien beim Bau vom Gotthard-Bahntunnel auf Uri gekommen sind und sich in Gurtnellen niedergelassen haben. Sie haben allerdings nicht am Bahnbau selber gearbeitet, sondern haben für ihre Landsleute ein Restaurant geführt. Und Familie Saga sei, dass sie in diesem Restaurant das erste Billardspiel im Kanton Uri hatten. Also ich spiele nicht Billard.
Das heisst, man ist nicht nur versessen dort angegangen, sondern eben auch fürs Spiel.
Offenbar, ja.
Offenbar. Sind Teil von Ihrer Familie mal diesen Wurzeln nachgegangen in Italien, also Region Novara?
Ja, wir haben vor etwa 20, 30 Jahren haben wir ein Gar chartert und sind die ganze Verwandtschaft, der ganze Zenoni-Clan ist in die Ortschaft Bolzano Novarese gereist und hat sich dort vom Sindaco empfangen und es ist ein bisschen so eine Verbrüderung gefeiert worden.
Das ist schön. Moment, ja. Wie sieht es bei Ihnen aus mit Ihren Wurzeln in Italien? Ihre Mutter, Sie haben es gesagt, ist Italienerin, hat Romanistik studiert, hat doktoriert sogar, also sicher mal eine ganz spezielle Lebensgeschichte, die sie erlebt hat. Ihre Verbindung nach Italien?
Ist zweifach. Also das eine ist, es ist auch ein Teil von meiner Heimat, es ist die Sprache, die ich halt auch rede. Es ist Norditalien, wo meine Mutter herkommt, das Land von der Tortellini, sagt man in der Schweiz, das ist natürlich falsch, richtig heisst es Cappelletti.
Cappelletti.
Es ist das Land vom Schinken, also alles, was sie so fein findet, das kommt eigentlich aus dieser Region zwischen Bologna herum. Und das ist das eine Italien. Und das andere Italien, wo ich auch heiss liebe, ist der Süden, nämlich Sizilien besonders. Wir haben ein kleines Häuschen in Sizilien, dort sind wir immer im Herbst. Und das ist halt wunderbar, wenn man auf dem Balkon hockt und sieht dann den illegal gebauten, natürlich, Balkon. Und dann sieht man auf den Ätna, der vielleicht noch raucht und spuckt. Das ist.
Muss ich da jetzt noch fragen, ob da Gelder geflossen sind, damit sie den Häfen bauen? Oder? Wir sind ja in der Schweiz, es gehört der Sindaco vor, dort, wo immer sie sind, los.
Ich hätte den Sindaco noch so gerne bestochen. Wir haben einfach nicht gewusst, wie es geht. Das ist das Problem.
Sie haben einfach mal gebaut.
Wir haben gebaut und dann nachher hat es die Terrasse eine jahrelange Geschichte. Dann sind wir im Strand angekommen und dann war das so parat gewesen. Sind wir am Strand und dann plötzlich läutet unser Gewehrsmann unten an den rein und gesagt, da vieni il Sindaco. Also komm, der Sindaco ist da und der Polizist und der Bürgermeister muss sofort kommen. Und dann haben sie es halt gemerkt und dann haben wir es wieder zudecken und dann haben wir halt 3 Jahre lang wieder keine Terrasse gehabt. Und irgendwann haben wir sie dann gleich gehabt. Aber ich hätte sofort jemanden bestochen. Aber wie macht man das?
Die haben einfach mal gemacht.
Wir haben einfach mal gemacht, ja.
Ich möchte noch schnell auf Ihre Familie eingehen. Das Lustige ist, Ihre 3 Geschwister, Giulio, Felice und Raffaella, haben alle auch italienische Namen. Also wenn man Raffaella Zenoni hört, dann denkt man, ja, eine gebürtige Italiener. Bei Ihnen ist Gerold, das ist nicht nur Ihr Klostername, sondern Sie sind schon mit Gerold getauft worden. Wie ist das gekommen? Wie sind Sie quasi zu dem nicht italienischen Namen gekommen, Geburtsnamen?
Ich bin der Erstgeborene in unserer Familie. Mein Vater heisst Aigerold und da haben meine Eltern offenbar gefunden, ja, der Erstgeborene heisst Aigerold. Im Kloster habe ich tatsächlich den Namen behalten. Es ist ein Name, der sehr gut ins Kloster einsiedeln passt. Wir haben im Vorarlberg eine Propstie, St. Gerold. Dort wird viel Kultur geboten, aber auch Spiritualität. Und da hat der Vorgänger vom jetzigen Abt, bei dem Professor, den ich den Professor abgeleitet habe, hat er gefunden, mal, der Name passt. Ich habe also im Kloster nicht müssen den Namen wechseln, weil es eigentlich sonst üblich ist.
Das kommt ja recht selten vor, dass man eben den gleichen Namen vom...
Ja, es hat eine Zeit gegeben, wo man es nicht mehr so strikt durchgeführt hat, aber im Moment ist es wieder die Tendenz, dass man den Namen wechselt, wenn man die ewige Profess ableitet, ja.
Sie sind gelehrter Typograf, Ihre Geschwister sind kulturell tätig, also ich darf schnell sagen, Ihr Bruder Giulio ist Koch, dann haben Sie, der Bruder Felice ist Filmemacher geworden und Ihre Schwester ist Künstlerin in Berlin. Und der Bruder Gerold hat einen klerikalen Weg eingeschlagen. Hat es mal eine Zeit gegeben? Ich weiss, Sie haben mal den Walterli gespielt als 11-Jähriger in der Teilspiel zu Altdorf. Hat es nicht mal eine Zeit gegeben, wo Sie vielleicht das Gefühl hatten, ja, ich werde vielleicht Schauspieler?
Nein, das hat es nie gegeben. Das war so eine wunderbare Episode in der Kindheit, wo ich das spielen durfte. Also die Bretter, die Welt bedeuten, wirklich unter den Füßen zu spielen mit den Scheinwerfern, die einem angestrahlt haben. Das war eine sehr schöne Zeit. Aber übrigens verrate ich absolut nicht, wie das mit dem Äpfel gegangen ist. Das ist ein großes Geheimnis.
Das war die nächste Frage. Ja.
Nein, mein Weg ist nachher so weitergegangen, als ich Schule besucht habe Und nachher habe ich mich für eine Lehre entschieden. Ich bin ausgebildeter Typograf. Ich habe das gewerbt und gelernt in der alten Technik mit den Bleibuchstaben. Ich habe einen Winkelhaken in der Hand gehabt und habe Buchstaben für Buchstaben zusammengesetzt. Meine Sami Arbeit, die heute nur noch ausnahmsweise gemacht wird, weil mit dem Computer ist man 100-mal schneller.
Und das machen Sie ja heute mittlerweile alles mit dem Computer selbstständig. Ja, ja. Wie sind Sie ins Kloster gekommen? Sind durch dem können wir schon, aber ich würde mich auch noch kurz interessieren, Frau Kählin, ich habe am Anfang gesagt, Kunsthistorikerin und jetzt Leiterin vom Museum Fram, wo wir da sind. Ist das von Ihnen her klar Plan gewesen, von Anfang an, dass Sie jetzt mal gehen, Kunstgeschichte studieren? Oder hat es da noch andere Wege oder vielleicht auch Ihren Weg gegeben vorher?
Ja, natürlich hat es ihr weggegeben.
Also, packen Sie mal aus.
Nein, Kunst war natürlich bei uns im Elternhaus, in meinem Elternhaus einfach präsent gewesen. Meine beiden Eltern waren Kunstfreaks gewesen, schon immer. Und dann, ich bin mit dem Zeug einfach aufgewachsen.
Was heisst das, mit dem Zeugs aufgewachsen? Also, was heisst Zeugs? Würde das Ihren Vater auch so charakterisieren?
Ja, wir stehen einfach auf dem alten Plunder. Wir finden das einfach gut.
Alter Plunder, was denn für Plunder?
Also der Plunder, das hat können sein, das habe ich von meinen Eltern übernommen, es ist nicht irgendeine bestimmte Kunstrichtung, die man dann halt gut findet und sammelt, sondern sie haben, ein Teil Möblierung ist irgendwie venezianische Möbel aus dem 17. Jahrhundert gewesen oder dem 18. Jahrhundert, es hat können irgendeine gotische Statue sein und ganz gemischt, querfeldein, was man auch sich können leisten, das ist ja nicht einfach alles so zu haben. Wobei erstaunlicherweise, auch heute auf dem Markt, kommt mir ein gotisches Engel, ein spätgotisches Engel, kommt mir für relativ wenig Geld über. Das ist irgendwie verschoben, der Wert. Mhm. Und ja.
Also Sie sind aufgewachsen, umgeben mit dem Zeugs, alten Plunder, wie Sie sagen, würde ich jetzt wahrscheinlich nicht so sagen.
Ja, es ist einfach die Freude an diesen Gegenständen, an diesen Bildern und so bin ich einfach in das hineingewachsen. Also ich habe halt schon mit 14 mich für solche Sachen interessiert, das ist nicht altersgemäss.
Das ist sehr früh, also es ist ein Alter, wo man ja, vielleicht mal sich... Damals hat es, glaube ich, Bravo so langsam gegeben.
Die hat es sehr wohl gegeben.
So alt sind sie ja noch nicht, oder?
Selbstverständlich hat es die gegeben. Ja, als Kind hat man mich halt mitgeschleppt und mit der Big Topolinos, also das sind die italienischen Mickey Mouse, beim Wärter vorne abgeliefert und mich dann wieder dort abgeholt. Aber ich habe es auch gleich irgendwie aufgesogen. Das ist gleich, wie wenn Schüler in die Stiftsschule gehen und die Stiftsschule ja nicht religiös erzieht, jetzt im Sinn von indoktrinieren, sondern es passiert irgendwie nebenbei. Und das ist bei mir auch so gewesen. Also man hat mich nicht irgendwie kunsthistorisch erzogen, sondern es ist einfach irgendwie reingeflossen und hat dann gewirkt. Und der Werdegang, ich habe vor dem Studium habe ich Primarlehrerin gelehrt, weil ich denke dann, also wenn ich so ein völlig abstruses Arbeitsgebiet wähle, wo ich dann sowieso vielleicht keinen Job finde, wie Kunstgeschichte, wo ein Luxusstudium ist, möchte ich zuerst einen Beruf haben, wo ich davon leben kann. Und habe dann Primarlehre gemacht und mit grosser Freude. Ich habe dann auch immer während dem Studium unterrichtet. Ich habe auch im Stift Einsiedeln ein paar Jahre lang Schule gegeben. Und das mit dem Museum, das ist purer Zufall. Das hat sich irgendwie entwickelt. Ich bin also wie die Jungfrau zum Kind zum Archiv zuerst gekommen, zur Betreuung von unserem grossen Archiv und dann zum Museum. Hat sich so ergeben. Also geplant ist da gar nichts gewesen.
Da kommen wir noch drauf, nämlich auf die Fram und zum Namen auch Fram. Jetzt würde Sie mich aber kurz interessieren, Bruder Gerold. Sie sind mit 22, also in dem Alter, wo Sie, Frau Kählin, mehr oder weniger, haben Sie dann angefangen zu studieren?
Ungefähr, ja.
In diesem Alter geht der Gerold Zenoni für 3 Wochen ins Kloster einsiedeln und entscheidet sich nachher, jawohl, ich schlage den Weg ein. Was ist passiert in dem Moment? Was hat Sie dort angeführt, dass Sie in doch recht jungen Jahren so einen grossen, ich würde vielleicht auch sagen, schweren oder schwergreifenden, eingreifenden Entscheid gefällt haben?
Es war schon irgendwie ein Ruf gewesen, den ich bereits während meiner Lehrjahre als Typograf verspürt habe. Also wenn ich zum Beispiel an dem Arbeitsplatz gestanden bin, sind mir plötzlich so Gedanken gekommen, wäre das vielleicht nicht etwas. Und dann habe ich das gegen Ende der Lehre mit meinen Eltern erörtert. Wir haben darüber gesprochen und sie sind sehr positiv eingestellt. Das ist ja vielleicht auch nicht unbedingt selbstverständlich, dass Eltern so einen Schritt können akzeptieren können. Ich weiss, dass meine Mutter auch ein bisschen schwer hatte an diesem Schritt vom Sohn. Aber schlussendlich haben sie mich doch ganz unterstützt und ich bin von einem befreundeten Priester ins Kloster einsiedeln empfohlen worden und habe, wie sie erwähnt haben, zuerst 3 Wochen als Gast im Kloster verbracht, habe dann Gottesdienst mitfeiern und nach der ersten Probezeit habe ich mich entschlossen, ins Kloster einzutreten. Das ist 1980.
Das ist dann gerade klar gewesen. Sie haben die 3 Wochen noch in Zivil, in Anführungszeichen, verbracht und sind nachher noch mal schnell heim.
Ja.
Aber haben an für sich schon gewusst, ich kann.
Ich habe es eigentlich sofort gewusst, ja.
Und dann nachher, haben Sie wieder angerufen, haben Sie einen Brief geschrieben, haben Sie müssen mit dem Abt schwätzen, was macht man da, damit man nachher eintritt?
Man muss mit dem Abt und mit dem Novizenmeister reden. Der Novizenmeister ist für die jungen Menschen oder für die, die die Absicht haben, ins Kloster einzutreten, zuständig. Und so ist das gelaufen. Man kommt ja, ich habe einen Zettel über, eine Fackel, wo drauf gestanden ist, was man alles mitnehmen soll. Und ich weiss nur, dass auch drauf gestanden ist, dass man einen Wecker darf mitnehmen darf. Und quasi hat das Kloster aus eigenem Interesse erlaubt, weil man muss ja morgen früh aufstehen.
Eben, das ist ja ein Moment der Entsagung auch. Also an dem Moment lassen Sie alles Weltliche daheim und kommen mit nichts ins Kloster. Oder was haben Sie mitgenommen? Zahnbürste?
Ja, es ist nicht gerade gar nichts. Es ist eben auf der Liste gestanden, dass man selbstverständlich Kleider darf mitnehmen darf. Und eben ein Radio oder Radiowecker, das ist auch erlaubt gewesen. Die anderen Sachen weiss ich jetzt nicht mehr. Also es ist nicht gar nichts, nein.
Aber ein kleiner Fernseher wäre nicht erlaubt gewesen?
Nein.
Gell, es gibt eben eine Regelung, dass man in der ersten Zeit als Kandidat keinen Fernseher schauen soll oder nicht so.
Ja, das, ich mag mich erinnern, dass das in den ersten Klosterjahren ist es eigentlich nicht gerade verboten gewesen, aber man hat nicht unbedingt dürfen Fernsehen schauen. Und ich habe im Gedächtnis als einige ein Gottesdienst mit dem Papst Johannes Paul II. Übertragen worden ist aus Altötting und da hätte ich gern geschaut, die Zeremonie, und ich bin dann gefragt und hat Erlaubnis bekommen, also ich darf die Übertragung mit dem Heiligen Vater schauen.
Wenn es jetzt Wetten, das gewesen wäre, am Samstag oben wäre es vielleicht nicht so.
Also ich mag mich erinnern, als damals ist eigentlich die Schweizermacher ausgestrahlt worden und dort habe ich mich, glaube ich, verbotenerweise ins Fernsehzimmer geschlichen. Aber es war lustig.
Es hat sich gelohnt. Das beklemmende Gefühl, dass sie das jetzt nicht ganz legal machen. Noch etwas Wichtiges würde ich auch schnell sagen, für alle die daheim zuhören. Zuerst mal das Stereo 1 persönlich, meine beiden Gäste, da Kälin und der Bruder Gerold, die hier sitzen bei mir. Würden Sie mal für alle die der Bruder Gerold jetzt nicht gesehen, kurz beschreiben, was er anhat? Das ist ja eine ganz spezielle Sache, da müssen wir dann nachher noch sagen, wie das heisst und wie man das trägt.
Zeinsiedler sagt man denen die Schwarzen. Man sagt schwarz, weil die Kutte schwarz ist. Bruder Gerold hat eine Kutte an, benediktinische Kutte, die aus einem Skapulier, glaube ich, darüber besteht. Und darunter ein dunkles Gewand. Es ist also vollkommen schwarz, sehr elegant. Kommt also sehr elegant her. Ich finde, die schwarze benediktinische Tracht ist eine wunderschöne Tracht.
Eine Schlichtheit.
Danke vielmals. Wir machen weiter so.
Ich könnte ja sagen, er ist sonst auch sehr ein attraktiver Mann.
Das wollte ich nicht sagen.
Haben Sie nicht sagen, gut. Der Moment, wo man dann das Skapulier bekommt, ist, glaube ich, auch ein spezieller Moment. Haben Sie das als Kandidat schon vertragen oder ist das noch Witz?
Als Kandidat hat man das Skapulier, die Stoffbahn, die übrigens ursprünglich, wenn ich gehört habe, ein Arbeitsschurz war, noch nicht. Die kommt man erst als Novize über. Und ich mag mich erinnern, als ich ein grosses Glücksgefühl empfunden habe, als ich am Morgen zuerst mal das Skapulier mir übergeworfen habe.
Doch, das ist ein Moment, bin ich Teil davon, jetzt gehöre ich dazu.
Das war schön gewesen.
Es ist so ein bisschen spürbar zwischen den Zielen. Eben, man gibt ein bisschen von der persönlichen Freiheit auch auf. Also eben, sie müssen um Erlaubnis bitten, wenn sie vielleicht Reisen möchten machen. Wie sind sie mit dem umgegangen? Also wird man da manchmal auch bewusst prüft, dass man zum Beispiel eben so einen jungen Noviz mal, dass man will schauen, ist er tatsächlich, kann er sich fügen? Hat es einen Moment gegeben?
Ich weiss nicht, ob das auf dieser Linie jetzt gesehen ist, aber es gibt schon Einschränkungen und auch Nein, wenn man etwas fragt, dass die Oberen das ablehnen. Und das habe ich schon erlebt. Aber es war nie dramatisch gewesen. Es sind Nein, die ich im Nachhinein nicht mehr nachvollziehen konnte. Also der heilige Benedikt, nach denen seine Regel wir ja leben, ist in dieser Regel sehr massvoll. Das ist wahrscheinlich auch Garant, dass sie so lange Bestand hat und immer noch beachtet wird von den Menschen. Aber ich weiss, dass unseren Abt, Abt Martin zum Beispiel auch bei Manager Vorträge hat, die sich auf Elemente von dieser Regel stützen.
Was ist für Sie das Zentrale, wenn wir jetzt gerade bei dieser Benediktsregel sind? Was ist so das, was Sie am meisten begleitet, vielleicht, wo Sie wirklich können sagen, das hat mir den Gang ins Kloster wirklich aufgewogen und da nehme ich etwas mit, ich bin froh, dass ich das gemacht habe.
Also der Benedikt gibt euch am ganzen Tag eine Struktur mit dem Chorgebet und den Zeiten, wo er eigentlich mehr oder weniger genau sagt, was, wenn, soll vollzogen werden. Und für mich, für mein Leben ist das eine gute Sache. Es gibt einen Halt, es gibt eine gewisse Ruhe. Man weiss, was man zu tun hat im Tagesablauf, obwohl ich viele Interessen habe und mich schon beschäftigen kann. Aber es ist ein gewisser Halt,
der
gut
so
ist, ja, für mich.
Ja. Frau Kählin, für Sie ist sehr wahrscheinlich der Gang ins Kloster, also ich stelle jetzt einfach so in den Raum, nie in Frage gestellt, respektive haben Sie sich nie überlegt, ob Sie so etwas machen wollen?
In ganz jungen Jahren und in so Krisenzeiten, ja. Aber ich habe nie mehr gedacht, ich möchte eigentlich lieber in ein Mannenkloster als in ein Frauenkloster.
Wieso?
Ja, weil ich nicht gut häkeln kann. Und also, ich muss mich korrigieren. Also, es gibt natürlich ganz hervorragende Frauenklöster. Aber die Mannenklöster sind auch intellektuell natürlich sehr interessant. Also die bieten auch auf theologischer Wissens.
Aber
also
die Frauenklöster holen auf. He?
Bitte?
Die Frauenklöster holen auf.
Die holen Gott sei Dank auf, ja. Vor 30 Jahren war das vielleicht eben noch nicht ganz so gewesen, denke ich mir. Und für mich war ein Mannenkloster immer ein Ort des Studiums gewesen, der Theologie, des Wissens. Und von dort her die Vorstellung in einer Zelle zu sein und dort wirklich wissenschaftlich zu arbeiten, hat etwas sehr Faszinierendes. Also von dort her, hat
haben
schon etwas Verlockendes
gehabt. Mental geliebäugelt, einfach mal, oder sich
mental geliebäugelt, ja, aber ich wäre trotzdem nicht geeignet gewesen.
Jetzt sitzen wir ja quasi in Ihrem Raum, in der Fram. Fram habe ich mich gefragt, als ich den Namen zum ersten Mal gehört habe, vor etwa einem halben Jahr. Was ist das?
Ja, da sind Sie natürlich
nicht einzig. Bin ich glaube nicht allein,
ja.
Warum der Name?
Der Name von dem Museum haben wir so gewählt, weil das Haus so heisst, wo wir uns drin befinden. Man muss erklären, woher das der Name Fram kommt. Viele meinen, es ist eine Abkürzung, das ist es nicht. Sondern, das ist eine Geschichte dahinter. Die ersten Erbauer von dem Gebäude, wo wir jetzt drin sitzen, das ist, ich glaube, 1897 circa erbaut worden. Die sind modern gewesen. Und die haben das Haus getauft nach einem Namen, der damals ein Branding war. Fram ist damals etwa so bekannt gewesen wie heute Nike oder Coca-Cola oder Ferrari. Und zwar ist das der Name von einem norwegischen Eisbrecher, von einem Polarschiff. Das war damals einfach ein Hightech-Wunderwerk gewesen und das hat man einfach gekannt. Fram. Fram bedeutet auf Norwegisch vorwärts, sie hat also auch einen symbolischen Begriff, symbolischen Wert. Und darum haben wir, wo wir einen Namen gesucht haben für das Museum, wo wir auch Museum einsiedeln oder so, können taufen, und das tönt einfach schon nach einschläfernd, haben wir beschlossen, wir taufen das Museum so, wie das Haus heisst, Fram.
Und was machen Sie, dass das Museum nicht einschläfernd wird?
Ja, das ist natürlich die grosse Herausforderung.
Im Moment ist es ja noch leer, oder?
Moment ist es noch leer, jawohl. Wir sind jetzt häufig noch an den Endarbeiten von der Renovation. Ich denke, der Auftritt ist ganz etwas Wichtiges. Wenn unsere Website dann vielleicht einmal endlich steht, wird man sehen, dass wir mit Farben arbeiten, die frisch und hell sind, mit hellgrün, mit rosa, mit orange, nicht mit beige und grau. Also es muss, nur schon vom Auftritt her, wird es knallig werden.
Einladend und knallig. Und
es wird,
was kommt rein?
Es wird Reklamationen geben für das, das weiss ich jetzt schon. Aber wir wollen das so machen. Was kommt rein? Das Ganze beruht auf unserer Sammlung. Die Sammlung umfasst alles, was zu, also alles, noch nicht alles, möglichst viel zum Thema Einsiedeln. Unser Hauptbestand ist das sogenannte Benziger Archiv. Der Benziger Verlag war einer der bedeutendsten Schweizer Verlage, ist dann leider eingegangen. Und das, was noch übrig ist vom Benziger Verlag, das ist bei uns. Sehr eine bedeutende Geschichte. Also ich will mich da nicht auf den Test rauslassen, aber ich würde jetzt mal behaupten, dass es sicher einer der bedeutendsten Verlagsarchive ist in der Schweiz. Sehr gross, sehr umfassend. Weiterhin haben wir natürlich eine sehr grosse Sammlung an Einsiedlensia. Mhm. Von Postkarten über Melkstühle, über irgendetwas. Und wir sind also ein regionales historisches Museum, weil das Einsiedeln einfach eine ganz besondere Geschichte hat. Einsiedeln ist heute noch etwas Besonderes. Es ist nicht irgendein Käffchen.
Nein, das hat jetzt aber auch niemand behauptet. Sie haben etwas mitgebracht. Oh, ich habe es noch nie gesagt. Gell? Sie haben etwas mitgebracht.
Ja.
Hat das mit dem Museum etwas zu tun? Sie haben da so ein Göckli dabei. Und da haben Sie auch noch etwas.
Ich habe mitgebracht, ein Büchli mitgebracht. Jawohl. Das ist eins von unseren 18'000 Büchli.
Erklärt, es ist schwarz, gut handgross.
Es ist dunkelbraun.
Dunkelbraun, Entschuldigung, das ist jetzt eben ein bisschen angeschwärzt mit den Jahren, gell, Sie Bruder Gerold?
Ja, aber wir malen jetzt nicht frisch.
Nein, es gibt nur Reklamationen.
Das Büchli habe ich, ist also aus dem Benziger Verlag, Jahrgang 1903, ist also nicht ganz so alt.
Das ist also die Hochzeit vom Benziger Verlag.
Hochzeit vom Benziger Verlag. Hat wunderschön vorne ein farbiges Bild drin.
Mit Gold, das ist ein heiliges Bild. Mit Goldprägung, also sehr reich.
Es ist, ich habe extra etwas mitgebracht, der sogenannte Andachtsliteratur, das heisst «Die Hausfrau nach Gottes Herzen». Und das Interessante ist, dass sehr viele von unseren sogenannten Andachtsbüchern eben das ist, was man heute Lebenshilfe nennt. Mhm. Also wenn Sie das würden Sie heute im Lebenshilfe-Ding Abteilung finden im Buchladen. Und da stehen halt schon ziemlich sensationelle Sachen drin. Viele tun das Klischee von dieser engen katholischen Kirche konservativ rückständig bestätigen. Viele aber nicht. Es hat beides drin. Man muss blättern, man muss suchen, man muss wühlen.
Also das heisst, Sie lesen in diesen Andachtsbüchli?
Ich bin am Vorbereiten für unsere erste Ausstellung. Und ich lese selbstverständlich immer wieder auch persönlich mit grossem Interesse und grossem Plausch in diesen Büchlein. Weil es einfach so auf eine Art unkonventionell sind und überraschend sind, weil die Literatur viel, viel mehr bietet, als man allgemein einfach so annimmt, von wegen, ja, das ist so. Nein, es ist nicht so. Es ist sehr komplex und spannend.
Ich würde sagen, Sie sind ja auch ein bisschen unkonventionelle und wir vielleicht ein bisschen überraschend sein, dass Sie ein Kitsch-Fan sind.
Jo.
Gell, Sie?
Ja.
Und Sie unterscheiden zwischen gutem und schlechtem Kitsch. Ja. Können Sie uns mal aufklären, was ist aus Ihrer Definition, das nimmt der Bruder Gerold und mich Wunder, was ist guter Kitsch?
Also ich muss vielleicht vorgängig erklären, wieso Kitsch. Ich bin Kunsthistorikerin. Für mich ist Kunst das Michelangelo Opsi. Also dann, wenn Kunst wirklich Philosophie wird, dann, wenn man Kunst als ein Ausdruck vom menschlichen Geist versteht, dann, wenn Kunst das ist, was der Bruce Naumann sagt, Leben und Tod, das ist Kunst. Und das ist natürlich dann wirklich auf dem allerobersten Niveau. Und mir ist schon vorgeworfen worden, ja, du bist elitär. Ja, das stimmt. Kunst ist in dem Sinn elitär, von einer Elite für eine Elite gemacht. Die meisten Werke, also das Werk von Leonardo hat niemand gesehen, außer der Auftraggeber. Und das ist das Niveau. Und dann gibt es eine ganz andere Sparte, und das ist die Volkskultur. Vom Volk fürs Volk. Und da gibt es fantastische Sachen von Volkskultur, zum Beispiel das Jodeln. Jodeln ist Volkskultur, die aber hervorragend ist. Vor allem, also Nadja Reis habe ich mal gehört, bei einem Naturjodel, da bin ich schief vom Stuhl gumpet. Das ist dermassen gut. Das ist Volkskultur. Und dann gibt es nochmal einen Unterspart, wenn wir jetzt einen hierarchischen...
Jetzt sind wir beim Kitschak. Ich wollte fragen, ob Sie jetzt
Joghurt. Ich komme endlich da, ja. Dann gibt es nochmal eine Abzweigung von dem Baum und das ist der Kitsch. Ich habe etwas mitgebracht.
Jetzt machen Sie das Gügel. Sie haben nämlich ein Papiergügel mitgenommen und ich habe schon wollen, drei Gügel vor der Sendung, was Sie da haben. Ah, jetzt sehen wir es. So, also.
Damit man auch etwas hört im Radio. Oh, jetzt muss
man
ich es zuerst
hört fast. Ah, jetzt macht das noch Musik.
Es macht noch Musik.
Also, müssen Sie schnell erklären. Ja. Der Gerold, würden Sie das kurz beschreiben, was wir hier sehen?
Ja, es ist so ein Schwarzwälder nach der Guckerzeitli, aber vorne ist eine WC-Rolle angefügt. Und die WC-Rolle ist bedruckt, offenbar mit dem amerikanischen Dollarnote, ja?
Jawohl. Da hat's, also, man sagt ja, Geld stinkt nicht. Aber das Geld, das stinkt irgendwann. Das ist grauenhaft schöner Kitsch.
So ist es, Herr Zeugin. Guter Kitsch ist schrecklich.
Eine WC-Rolle an einem Schwarzwälder Guckerzeitli, der erst eine Musik macht. Das habe ich jetzt da. Wo finden Sie so eine Gickernillis?
Das ist eben Kunst am Kitsch suchen, am Kitsch finden.
Darf ich schnell fragen? Haben Sie, na gut, also so etwas haben Sie jetzt eh wahrscheinlich nicht in Ihrer Zelle, Bruder Gerold. Aber haben Sie auch ein Flair für schöne Sachen?
Ich habe noch ein Sammelgebiet,
wo man vielleicht das sagen, das ist
erwähnen. Mhm. Das ist Wilhelm Tell. Als Urner sammle ich alles zum Thema Wilhelm Tell, mhm. Also Grafik, Bilder und auch Kitsch. Ich habe, glaube ich,
Kitsch. Sie
ganz sicher haben Sie Kitsch, ganz sicher.
Aber das gehört auch in meine Sammlung natürlich.
Natürlich.
Ja, das ist ein Gebiet, das ich ein bisschen pflege. Ich habe schon dürfen Ausstellungen gestalten mit meinen Sachen. Zum Beispiel im Forum der Schweizer Geschichte in Schweiz, im Wallis, hat man schon Leihgaben in Ausstellungen von meiner Tell-Sammlung gehabt. Und das ist etwas, das ich heute weiterführe.
Sie sind jetzt also bei der Schweizer Sammlung, Bruder Gerold. Dort kennen Sie, sind schon gereist und finden dann dort, was ist das schönste Kitschstück jetzt neben diesem wunderschönen Prachtexemplar, was ich wo sie von weiter weg, wo vielleicht jetzt nicht unbedingt aus der alpenländischen Kultur kommt?
Ja, sie finden auf der ganzen Welt Kitsch. Das Merkmal des Kitsch ist ja, dass es ein Massen Herstellungsprodukt ist. Ein Produkt, das muss in Massen hergestellt worden ist, ist es kein Kitsch. Und es muss billig sein. Das ist jetzt schon ein seltenes Exemplar, weil es aus Holz ist. Ganz toller Kitsch ist auch aus echtem Plastik. Dann wird es dann spannend, oder? Und das finden Sie überall auf der Welt. Ein Neffe von mir war in China und hat mir aus China eine Glückskatz mitgebracht, die goldglänzend mit dem Arm winkt. Also solche Sachen gibt es überall. Und Sie müssen einfach die Muße haben, die zu suchen. Manchmal findet man Sachen aber auch einfach am Kiosk.
Aber eben Massenware, jetzt müssen wir nochmal schnell unterscheiden zwischen gutem und schlechtem Kitsch. Was ist ein schlechter Kitsch? Ist ja auch in Massen hergestellt. Und wo ziehen Sie denn dort die Linie, dass Sie sagen, nein, das ist jetzt...
Das Erstaunliche ist eben, dass guter Kitsch exklusiv ist. Es ist die Exklusivität. Und also ich würde jetzt behaupten, dass es ein gewisses Auge braucht, um den wirklich guten Kitsch zu erkennen. Das ist, also ich sage jetzt, bei den Ständchen da bei uns, die Einsiedler, hat es ja Devotionalienstände. Das ist für mich keine Herausforderung, dort etwas zu kaufen, weil es zu einfach ist. Ich gehe lieber an einen Flohmarkt und entdecke dort, mit meinem Mann zusammen sind wir also intensive Flohmarktgänger. Wir finden auch Antiquitäten, wir finden auch Amulette, das ist ein anderes Sammelgebiet von uns. Und wir finden auch Kitsch. Da muss man einfach gehen und das ist auch ein riesen Spass natürlich, auf die Jagd gehen nach etwas Schrecklichem. Das ist wunderbar.
Etwas schrecklich Schönes.
Ja, es muss ganz furchtbar sein. Je scheußlicher, desto besser.
Sie sind ja umgeben, nicht von Kitsch, sondern von Kunst, eigentlich tagtäglich.
Ja.
Ich habe mit Ihnen einen kurzen Tour dürfen machen, auch durch die Kirche durch. Und es hat dort kleine Details, wo man vielleicht sonst gar nicht wieder drüber stolpern, wenn es einem nicht jemand will zeigen. Also so Fresken, wo rauskommen und wo dann weitergeführt werden in einer Malerei. Nehmen Sie das noch wahr, den Kunstschatz, den Sie tagtäglich davon umgeben sind, Bruder Gerold?
Ja, ich nehme das noch wahr. Und besonders auch, wenn ich an anderen Orten war, in anderen schönen Kirchen. Und wenn ich wieder heimkomme, denke ich, ja, aber da ist es ja nur viel schöner.
Ja.
Ja, das passiert mir und da fühle ich mich natürlich wieder wohl. Es ist ja ein Privileg, denke ich, dass man an so einem Ort, wo gewaltig viel Kunst bietet, darf leben. Ich empfinde das so, ja.
Das ist ja noch lustig, es gibt eine gewisse Parallele. Aus der Kunsthistorikerin bin ich Museumsmacherin geworden und eben noch mit einem kleinen privaten Nebengleis Kitschsammlerin. Sie, Bruder Gerold, sind Typograf, Schriftsetzer, sind auch ins Kloster gegangen, Mönch geworden und tun aber im weitesten Sinn doch auch noch Schriftsetzen. Sie schreiben nämlich, haben einen Journalismuskurs gemacht und tun jetzt regelmässig schreiben, zum Beispiel das Buch, eben Treffpunkt Kloster Einsiedeln, das von Ihnen rausgekommen ist, gerade im November, wo verschiedene Persönlichkeiten ihren speziellen Bezug zum Stift Einsiedeln beschreiben. Was haben Sie da müssen machen? So einen Journalismuskurs, haben Sie sich da einfach dürfen anmelden oder hat das auch wieder zuerst Beglaubigung gebraucht?
Selbstverständlich. Ich habe den Vorgänger vom jetzigen Abt, der Abt Georg, gefragt, ob ich darf so einen Kurs besuchen. Und er hat in dem Fall sofort Ja gesagt. Ich war 3 Wochen im MATS, Medienausbildungszentrum in Horb, beim Hermann Schlapp, ehemaligen Tagesschau-Chef vom Schweizer Fernsehen. Und er hat mir so Kniff vom Journalismus in 3 Wochen beigebracht. Und seitdem darf ich mitschreiben in unserem Klosterheftli, eine Zeitschrift, die das Kloster rausgibt. Ich darf euch Bücher schreiben. Ich habe das erste Buch rausgeben. Das ist der Lesehimmel. Das ist begleitend zu einer Ausstellung erschienen, die ich machen im Kloster über Kinderbücher aus der Stiftsbibliothek und anderen Sammlungen. Da hat es Text drin von Leuten, von Prominenten, die sich erinnern an ein erstes Leseerlebnis. Das sind alles exklusive Texte. Lustig.
Sie kommen immer als so prominente Namen an. Wie machen Sie das?
Ja, das hat
jetzt auch für Ihr neues Buch. Da hat es von Showbiz über Wirtschaftsführer, Politiker, es hat alles drin. Kommen die einfach, wenn sie ihnen sagen, da ist der Bruder Gerold, ich schreibe an einem neuen Buch, wären sie bereit für ein Interview?
Also, unterdessen habe ich als Journalist mir ein gewisses Beziehungsnetz aufgebaut. Das läuft auch teilweise über meinen Bruder, der selber in den Medien arbeitet. Er kennt die Leute, er vermittelt mir die Leute und so hat sich wenn ein Netzwerk ergeben. Natürlich, bei so absoluten Top-Shots muss man schon ein bisschen probieren über die Hintertür oder teilweise hat man den Abt Martin halt weggegeben zu diesen Leuten. So muss man arbeiten.
Sie kennen aber alle Kniffs, die wir als persönlicher Gastgeber auch manchmal anwenden, damit wir an jemanden ankommen.
Ja, also es ist der übliche Weg, wo man als Journalist eigentlich geht, um eine Person für ein Interview anzukommen.
Und ich darf etwas sagen, als ich Sie kurz besucht habe vor unserer Sendung. Haben Sie mir ein Bild gezeigt mit einem Prominenten, wo sich, glaube ich, ganz viele Schweizer würden die Finger schlecken, wenn sie das dürften gemacht haben, nämlich ein Bild mit dem Roger Federer. Ich weiss, ein persönlicher Gastgeberkollege von mir hat nichts lieber als der Roger Federer mal auf der Bühne. Wie sind Sie an Roger Federer angekommen?
Ja, das Wort Zufall ist schon einmal gefallen. Ich habe allerdings einmal vom Paolo Coelho gehört, dass es Zufall nicht gäbe. Er war auch ein Gast bei uns im Kloster und seitdem bin ich dort ein bisschen vorsichtig. Vielleicht sind das einfach alles Fügungen.
Ja.
Also zurück zum Roger Federer. Ich habe an demselben Tag habe ich ein Interview gehabt mit dem Architekt Peter Zumthor. Mhm. Und man sollte ja meinen, das reicht an Prominenz für einen Tag, oder? Aber was ist passiert? Beim Warten auf Herrn Zumthor sind 2 Wanderinnen am See in Pfäffiken auf mich zugekommen. Das ist schon sehr unüblich gewesen, weil das ist gar kein Wanderweg gewesen. Und die haben mir dann gesagt, also, hinten dran, im Restaurant, esse gerade Roger Federer mit seiner Familie zu Mittag. Und ich habe, Gottlob, mein Sammelalbum, mit prominenten Unterschriften Beamer gehabt, weil ich ja den Herrn Zumthor erwartet
logisch,
habe.
Ja.
Und, Ich habe nicht anders kennen. Ich habe wirklich müssen zum Roger Federer, weil ich ein grosser Fan bin von ihm. Und ich habe mich dann so klammheimlich in das Gartenrestaurant hineingeschlichen. Man hat mich ein bisschen reserviert angeschaut. Aber am Tisch von Roger Federer war so eine ganz herzliche Atmosphäre gewesen. Er war dort mit seiner Frau, mit einer weiteren Begleitperson, mit diesen 2 kleinen Mädchen. Und ist aufgestanden, hat mich begrüßt, hat mir sofort ein Autogramm gegeben. Und das Höhepunkt dieser Begegnung hat seine Frau, Mirka Federer, ein Foto gemacht vom Roger Federer.
Also eine prominente Fotografin ja. Oben drauf.
Also das Copyright ist bei der Mirka Federer. Ja,
das. Das ist eben Einsiedeln.
Das ist Einsiedeln?
Das ist eben Einsiedeln. Das ist das, was Einsiedeln eben auszeichnet. Das Kloster, das Faszinosum, was das Kloster eben ausstrahlt auf Leute, die vielleicht dann halt auch nicht so wahnsinnig katholisch sind, sondern es ist eben die ganze Atmosphäre in dem Dorf. Wir haben nicht umsonst auch so viele Leute, die zu uns aufziehen. Es ist nicht nur, weil wir Sonne haben, wenn es Zürich Nebel haben, den ganzen Winter. Es ist nicht nur die tolle Landschaft und so weiter. Es ist eben auch das Kloster, das halt eine gewisse Aura ausstrahlt. Also ja. Ich bin weit weg von jedem esoterischen Denken. Aber trotzdem, es ist ein Faszinosum da, weil bei uns die Kirche halt wirklich noch im Dorf ist.
Ist
und das, das ist etwas, was Einsiedeln halt unterscheidet vom Rest von der Welt.
Es ist auch ein gewisser Bonus, den ich als Mensch durchaus habe. Den tue ich nicht ausblenden. Ich bin mich dessen bewusst.
Und dann hat er sogar zu dem Moment angeführt. Ja. Das war die Atmosphäre, die Sie sicher beide verbreitet haben, auch in dieser Stunde. Wir sind bereits am Ende von persönlich. Vielen Dank, meine beiden Gäste. Deta Kerlin und Bruder Gerold, dass Sie in die Sendung gekommen sind und Ihnen hier im Saal und daheim oder unterwegs, wie immer Sie sind. Merci fürs Zuhören und einen ganz schönen Sonntag.
Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.